mit Barbara Zeithammer.
Herzlich willkommen. Sommer, Sonne, Abenteuer, Spiel und Spaß. Feriencamps, Trainingswochen und Sommerlager gibt es Sonderzahl. Doch Qualitätskriterien, verpflichtende Kinderschutzkonzepte oder eine Prüfstelle für diejenigen, die diese Camps veranstalten, gibt es nicht. Vor einem Monat wurde bekannt, dass ein wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Mann in Ostösterreich Feriencamps für Kinder organisiert. Ein ähnlicher Fall wurde im Vorjahr publik und seit Mai ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglichen sexuellen Missbrauchs in einem städtischen Kindergarten in Wien. Viele Eltern sind in Sorge und fragen sich, wie sie ihre Kinder vor sexuellen Übergriffen schützen und sie gegen Missbrauch stärken können. Antworten darauf wollen wir heute in Punkt 1 diskutieren. Und dazu begrüße ich sehr herzlich als meinen Gast im Studio die Psychologin Hedwig Wölfel, Geschäftsführerin und fachliche Leitung der MOEWE Kinderschutzzentren. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Guten Nachmittag, danke für die Einladung.
Und in Salzburg via Internetleitung begrüße ich die Sexualpädagogin und Traumapädagogin Gabriele Rothuber, Geschäftsführerin der Fachstelle Selbstbewusst. Untertitel: Sexuelle Bildung und Prävention von sexuellem Missbrauch. Vielen Dank, Frau Rothuber, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Dankeschön, dass Sie mich zuschalten. Einen schönen Nachmittag.
Sie beide kennen sich, Sie sind beide im Kinderschutz, ganz klar auf Seiten des Kindes, der Jugendlichen, aktiv und engagiert. Frau Wölfel, Sie waren auch involviert in die Gespräche rund um Kinderschutz, beispielsweise mit der Justizministerin Alma Sadic, die Grünen. Wie haben Sie denn die Situation in den letzten Wochen erlebt? Was beobachten Sie?
Eine ganz große Verunsicherung. Ja. Auch durch die Vorfälle, die von den Medien aufgegriffen wurden, haben wir in den Kinderschutzzentren in ganz Österreich bemerkt, dass sehr viele Eltern verunsichert sind, ängstlich sind, auch Symptome an ihrem Kind nicht deuten können und hier einfach nachfragen, was soll ich tun, könnte das bedeuten, dass meinem Kind etwas passiert ist. Und wir sind seit vielen Wochen eben alle miteinander auch bemüht, hier Klarheit zu schaffen und auch Antworten zu geben und Eltern auch wieder die Sicherheit zu geben, dass es möglich ist, mit Kindern so zu reden und auch umzugehen, dass sie sich auch geschützt fühlen durch die Personen, die für sie am wichtigsten sind.
Frau Rothuber, ich nehme an, Sie erleben in Salzburg Ähnliches. Welche Folgen hat denn die Angst der Eltern, aber auch die Verunsicherung vielleicht bei den PädagogInnen oder all jenen, die mit Kindern, mit Jugendlichen arbeiten? Welche Folgen hat diese Angst?
Ja, auch wir hatten in Salzburg einen ähnlichen Fall wie dem Kindergarten in Wien, der aber Gott sei Dank rasch und professionell auch angegangen wurde. Aber natürlich steckt da die Angst der Eltern in den Knochen bis ins Mark. Könnte es auch mein Kind betroffen haben, wie die Hedwig Wölfel jetzt gesagt hat. Also dass Eltern damit mit Adlerinnenaugen auf ihre Kinder schauen und jede Verhaltensveränderung auch in diese Richtung zu deuten versuchen. Also das heißt, mit dieser Ungewissheit umgehen lernen zu müssen. Das verunsichert natürlich sehr, sehr viele Eltern. Und von der pädagogischen Seite her haben wir immens viele Anrufe, gerade aus elementarpädagogischen Einrichtungen, wo die Frage in den Raum gestellt wird, wo es oftmals um sexuelle Übergriffe unter Kindern geht. Also was ist noch normal, was ist Spaß, Neugier und wo bin ich aber schon im Übergriff drinnen? Also auch da werden Menschen sensibler, ja, Menschen werden sensibilisiert, es wird auch nicht mehr so lange hingeschaut und da merken wir verstärkt eben, dass man sich da auch als Fachkraft, die das wahrscheinlich im Curriculum nicht behandelt hatte, sich an Fachstellen wendet und ja, sich einfach beraten lässt.
Auch Eltern können das Gefühl haben, sie brauchen Beratung, wenn ein Kind beispielsweise erzählt, die Mädchen haben heute im Gebüsch ihre Scheide hergezeigt. Also sind wir da überhaupt ein wenig, weiß ich nicht, als Gesellschaft verunsichert, wie wir mit auch kleinen Kindern da darüber, über das da unten, wie man dann gerne sagt, sprechen sollen?
Wir beobachten das sehr wohl, dass hier einfach auch ein anderer Umgang mit Kindern da ist. Kinder haben heute sehr wenig unbeobachtete Zeit und unbeobachtete Räume und Trotzdem ist es hier aus Kinderschutzsicht so wichtig, dass man Kindern von ganz klein auf auch ermöglicht, natürlich ihren Körper kennenzulernen, einander auch zu erkunden, aber in einem Rahmen, der für alle in Ordnung ist und wo sich niemand fürchtet, einen Übergriff empfindet. Und hier ist es einfach wichtig, ganz früh anzusetzen und Kindern auch eine Sprache zu geben für Geschlechtsorgane, für das, was hier passiert, für Sexualität. Und das muss natürlich bei einem dreijährigen Kind anders benannt oder in einem anderen Gespräch stattfinden als bei einer Elfjährigen. Aber das Benennen ist für uns so ein wichtiger Punkt, weil dann sind Kinder auch in der Lage, darüber zu erzählen und auch zu sagen, das war für mich nicht mehr angenehm und das hat mir einfach nicht gefallen.
Frau Rothuber?
Ja, möchte ich total unterstreichen. Nur Hedwig, das Schlimme ist ja, wir machen ja seit, also ich mache seit 15 Jahren Elternbildung, das heißt Elternabende, und ich habe das Gefühl, es verändert sich nicht viel in der Hinsicht, wie Eltern das Thema Sexualität unaufgeregt mit ihren Kindern besprechen. Also ich bin ja aus der 70er-Jahre-Generation, aber auch die jungen Eltern tun sich da oft schwer. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass man selber so einen Aufklärungsrucksack mit sich schleppt, sage ich mal. Also wie wurde mit mir darüber gesprochen im Elternhaus, Schule etc.? Und habe ich wirklich so eine gute, allumfassende Aufklärung genossen, so ein Begleiten? Aufklärung ist ja nicht ein punktuelles Gespräch, sondern es sollte begleitend sein. Habe ich das so gut in Erinnerung, dass ich es genauso mit den eigenen Kindern machen würde? Und nein, die wenigsten Personen können das bejahen. Und deswegen so unser Appell auch immer, man kann das lernen. Ja, also man kann sich Bücher anschauen, man kann kostenlose Webinare besuchen etc., um es dann einfach für die eigenen Kinder besser zu machen. Und Hedwig, wie du sagst, man muss schon über Sexualität mit Kindern sprechen können, über all das, was vielleicht lustig ist, ja, über Bussi geben, Kinder kriegen, wo komme ich her, Pubertät, damit sie dann auch suggeriert bekommen, du könntest auch mit einem schlimmen Thema zu mir kommen, wenn es um was Sexuelles geht. Weil wenn ich als Kind gelernt habe, oh, das geht gar nicht, da kann ich Mama oder Papa nicht fragen oder da kriege ich die Antwort, du, da bist du noch zu jung, komm in 5 Jahren wieder, dann merke ich einfach auch, okay, meine Eltern sind keine AnsprechpartnerInnen in diesen Belangen. Und da ist einfach, ja, wie gesagt, Not am Menschen, dass man sich hier ein bisschen weiterbildet. Man muss nicht alles sofort beantworten. Man kann auch sagen, super Frage, muss ich mal überlegen, wie ich dir das erkläre. Und dann ist es sozusagen auch eine Bringschuld, den Kindern dann das nächsten Tag vielleicht zu beantworten oder zu sagen, du, mit mir hat niemand über diese Themen geredet. Ich tue mir da wirklich ein bisschen schwer, aber ich lerne es für dich. Ja, und ich versuche dir gute Antworten zu geben. Genau, seien Sie ruhig authentisch.
Genau, und man kann sich eben selbst beraten lassen. Es gibt wirklich für alle Altersstufen gute Bücher, die auch, wo man was finden kann, was einem auch selbst gefällt von der Illustration her. Wichtig ist hier einfach, dass dieses Benennen des eigenen Körpers, dass das Sprechen über Berührungen, über Sexualität, was daran angenehm ist oder unangenehm sein könnte, dass man das in einer positiv besetzten Art und Weise mit Kindern einführt und nicht angstmachend. Und das gilt genauso bei Vorschulkindern wie bei Jugendlichen. Ja?
Weil die hat man vielleicht verloren, wenn man dieses Gespräch nicht führt. Ja. Denn auch wenn wir, oder wenn Sie sagen, Frau Rothuber, Eltern scheinen immer noch große Schwierigkeiten oder Hemmschwellen zu haben, mit ihren Kindern über Sex, über den Körper, über Aufklärung zu sprechen, in der Gesellschaft am Smartphone sind diese Sujets, wenn man das so nennen möchte, längst angekommen. Und wenn man nicht mit den Kindern darüber spricht, ihre Fragen nicht beantwortet, ja, die Informationen kommen sowieso zu Ihnen. In der heutigen Ausgabe von Punkt 1, in der es um die Frage geht, wie Mütter, Väter, Institutionen, PädagogInnen und die Gesellschaft Kinder und Jugendliche gegen sexuelle Gewalt und Missbrauch stärken können. Und da muss man vielleicht zuerst einmal fragen, wie und ob das überhaupt möglich ist, ohne die Verantwortung hier unzulässigerweise auf die zu schieben, die es eigentlich zu schützen gilt, Frau Wölfel.
Ja, für Kinderschutz sind wir als Erwachsene verantwortlich und zuständig, sei es in unserer Rolle als Eltern, als Bezugspersonen, aber auch natürlich als Pädagoginnen oder im Freizeitbereich. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns trauen, hinzuschauen und die Dinge anzusprechen, die uns selbst irritieren oder beunruhigen, um Kindern hier auch ein gutes Vorbild zu sein. Und Prävention kommt ja einfach auch von diesem Wort zuvorkommen. Das heißt, wir denken und handeln und beginnen etwas zu tun, bevor etwas Schädliches schon da ist oder beginnt. Und in diesem Wortsinn sind wir einfach auch verantwortlich dafür, vorausschauend zu handeln und zu denken im Umgang mit unseren Kindern.
Frau Eva schreibt uns: Aufklärung bei Kindern, ganz sachliche Erklärung der Geschlechtsteile mit ihren Namen und nicht da unten. Auch der Hinweis, dass dies die intimsten Stellen ihres Körpers sind, die niemand ein Recht hat, gegen ihren Willen zu berühren, auch die Eltern nicht. Wir sind mittendrin in der Frage, was hat altersgemäße Aufklärung mit der Vorbeugung von sexualisierter Gewalt zu tun? Frau Rothuber, auch Ihr Steckenpferd, Prävention, Kurse, Workshops, Webinare, Seminare, das ganze Programm für Kinder, Jugendliche und eigentlich alle, die irgendwie mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Damit beginnt es, wenn man das so sagen darf, was die Frau Eva uns gerade geschrieben hat.
Ja, da möchte ich der Frau Eva wirklich ein Danke aussprechen für die knappe und prägnante und gute Antwort. Ja, Sexualerziehung machen alle Eltern eigentlich von Beginn an. Die meisten, ohne dass sie es wollen oder merken. Das beginnt am Wickeltisch, indem ich Körperteile benenne oder auch ausspare. Ja. Das beginnt dann einfach auch, dass Kinder Fragen stellen. Also Kinder sind ja von Anbeginn sexuelle Wesen und werden es nicht erst in der Pubertät. Das heißt, es interessiert sie ganz, ganz vieles, auch schon im Kleinkindalter. Und wie wir damit umgehen, das alles transportiert auch unsere Werte. Ja, Sexualerziehung ist immer auch Wertevermittlung. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du, da bist du noch zu klein, transportiere ich auch einen Wert. Das heißt, es ist wichtig, dass Kinder von Beginn an einfach auch Namen für alle ihre Körperteile haben. Das können ruhig Kosenamen sein im Kleinkindalter. Sobald man in die Schule eintritt, wird es eh schon peinlich, wenn man dann jetzt nicht zum Beispiel Vulva oder Penis sagen kann, weil das Worte sind, die halt auch alle verstehen. Also das heißt, Namen für alle Körperteile, es macht es nicht einfacher, wenn man sagen muss, da unten hat mich jemand angegriffen oder berührt. Und Kinder, die wissen, wo Sexualität hingehört unter Gänsefüßchen, das heißt zu großen Jugendlichen, zu Erwachsenen, wenn die das wollen, wenn das für beide schön ist, dass man das aber mit Kindern nicht machen darf. Ja? Die sind einfach auch früher geschützt und da kann man wirklich auch sehr gut einfach das mitnehmen, was die Kinder ohnehin empfinden, wenn sie mit Kindern im Volksschulalter besprechen, wie sie entstanden sind, ja, dann beginnen die meisten schon, wenn man jetzt sagt, naja, zwei Erwachsene, die sich lieb haben, also wenn es Mann und Frau sind, die küssen sich vielleicht und die streicheln sich und die kuscheln vielleicht sogar nackt, ja, und das Allerengste, was man kuscheln kann, das wäre dann, wenn eben die Vagina den Penis aufnimmt. Aber spätestens beim die kuscheln nackt werden sie hören, ist das eklig, ja, und da auch wirklich die Kinder zu bestärken und zu sagen, ja, das kann man sich nicht vorstellen, wahrscheinlich in eurem Alter darf auch niemand mit euch machen, niemand mit dir machen. Ja? Und da sind wir genau bei dem, was die Happy Gröfel zuerst gesagt hat. Ja, man kann Prävention machen, aber ohne zu verunsichern. Ja? Und nicht, Hedwig, du wirst das eh auch kennen, diese Fremdtäterschaft, ja, vor der alle Kinder gewarnt werden, das als die größte Gefahr herausstreichen. Also das ist wirklich Prävention der 90er Jahre, muss man sagen.
Ja. Ja, Moral, Werte, die eigene Verunsicherung, das alles steht vielleicht einer gewissen Unaufgeregtheit und Sachlichkeit auf Seiten der Eltern im Weg. Eine Mutter hat uns angerufen, Frau Katharina. Ich darf Sie in der Sendung begrüßen. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Danke, dass Sie mich dran nehmen. Ich habe mehrere Söhne, teils im Vorkindergartenalter, teils im Volksschulalter. Und mir ist halt ganz wichtig, dass sie lernen, eben wie alle ihre Körperteile heißen und dass sie im normalen Umgang miteinander präventiv schon Nein sagen üben. Das gilt für sie, das gilt für mich. Ja? Das heißt, Meine Kinder schlafen teilweise am Wochenende noch bei mir im Bett oder so, ja, und da wird gekuschelt. Und da ist dann auch für mich sagen, okay, ich möchte das möchte ich und das möchte ich nicht. Ganz unaufgeregt, ganz cool. Und mein 7-Jähriger hat heute entdeckt, dass es total angenehm ist, wenn er meine Lippen streichelt und wenn ich seine Lippen streichle, das finde ich ganz toll. Dann kannst du mein ganzes Gesicht streicheln und das ist so fein. Und dann ist ihm eingefallen, aber gar Mama, dich muss ich fragen, wenn ich das bei dir machen will. Und das möchte ich Ihnen mitgeben, ja, dass es alles okay ist, wenn beide dafür sind. Ja, und dass man halt miteinander reden muss und dass das überhaupt keine große Geschichte ist, Nein zu sagen. Ja, und dass das keine Beziehung gefährdet. Oder dass man auch bestellen kann, geh bitte kaul mich einmal am Rücken. Ja, oder kaul mich links oder kaul mich rechts. Ja, und dass ich dann teilweise auch sage, keine Ahnung, zwischendurch streichle ich meine Kinder am Rücken in den Schlaf und dann sagen sie, sie möchten bitte am Popsch gekaut werden. Dann sage ich immer, der Popsch gehört dir. Oder umgekehrt, die ganz big, die Kleinen laufen ja, sobald sie die Windel runter haben, mit dem Penis in der Hand herum. Ja, sage ich so. Und das gehört bitte, das gehört dir. Das streichle ich nicht, das machst nur du. Oder auch beim Waschen. Einfach zu sagen, darf ich das machen oder magst du das selber machen? Das geht schon bei Einjährigen. Ja? Dass man nicht nur benennt, sondern eben auch den Kindern das Gefühl gibt, das gehört mir und da muss man fragen, wenn man hingreifen möchte.
Und wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld? Machen das Ihre Freundinnen, Bekannten, die Väter, die Sie kennen, auch so oder handhaben die das anders?
Da bin ich der Meinung, ist ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig, weil gerade viele Mädchen kommen zu uns ins Haus und wissen nur Mumu und jemand hat mich an der Mumu berührt, kann heißen, praktisch sie haben im Spiel die äußere Schamlippe angetippt oder auf Höhe der Klitoris angetippt oder kann heißen, sie haben irgendwas in den Körper, also in die Scheide wirklich eingeführt und das sind halt von der Übergriffigkeit her, von auch der Verletzungsgefahr her komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass darauf hingewiesen wird, dass wirklich jeder Körperteil einen Namen hat. Ja? Und dann können sich die Kinder auch mitteilen. Und wir haben halt zu Hause immer die Regel gehabt für meine Kinder, Nein ist Nein und Stopp ist Stopp. Es muss keiner irgendwas machen, was er nicht möchte. Jeder greift nur sich selber an, schauen okay, aber angreifen bleiben unsere Hände bei uns. Und es wird nichts in irgendwelche Löcher gesteckt, nicht in Ohren, nicht in Nasen und sonst auch nichts wohin.
Vielen Dank, Frau Katharina.
Danke vielmals für diese wirklich körperbejahenden und alltagspraktischen Beispiele, die wirklich zeigen, dass Sie hier mit Ihren Kindern einen sehr sinnvollen und im Sinne eines guten Umgangs miteinander auch, mit Nacktheit, mit Körper, mit Berührung lehren oder lernen und zeigen. Ich möchte nochmal auf das eingehen, was Sie erwähnt haben, wie wichtig Berührung ist und auch Körperkontakt und wie gut uns das tut. Und dieses auch Erleben von angenehmen Berührungen auch zu erlauben im Familienkreis, weil dann ist es auch leichter, die zu unterscheiden zu Berührungen, die eben nicht mehr angenehm sind. Und das ist uns so was Wichtiges.
Es gibt ja auch, Frau Rothuber, Berührungen, die zwischen angenehm und unangenehm irgendwie irritierend oder verwirrend sein können. Mhm. Wie kann ich denn auf so etwas hinweisen, irritierend, verwirrend, das sind vielleicht wirklich auch ungeeignete Begriffe, um zu beschreiben, was man empfinden kann.
Genau, also das Wort, das von Kindern dann des Öfteren kommt, ist komisch. Ja, das ist, also wenn das Wort komisch fällt, dann haben sie oft keine Worte. Ja, und wenn man dann, da sollte man hellhörig sein. Also wenn sie sagen, da hat jemand komisch geschaut, komisch geschnauft. Also da sollten die Alarmglocken doch zu läuten beginnen. Ja, und wenn man, deswegen möchte ich jetzt auch noch einmal zurück auf die Anruferin. Das große Schlagwort derzeit unter Jugendlichen und Erwachsenen ist ja auch Konsens, also Einvernehmen, einvernehmliche sexuelle Handlungen. Also alles, was nicht Konsens ist, ist ja sexualisierte Gewalt. Aber das ist hier grundgelegt. Ja, und ich, wenn ich ein Kind mit diesem Selbstverständnis erziehe, dass es über seinen Körper bestimmen darf, dass ich Vorbild bin, was ich möchte und was ich nicht möchte und das dem Kind auch zeige, dann wird es das
automatisch meiner Meinung nach in einer Liebesbeziehung später einfordern. Oder sie ist es gewohnt, über Dinge zu sprechen, dass der eigene Körper was Wichtiges ist, dass meine Gefühle richtig sind, dass ich entscheiden darf, ob mir eine Berührung gefällt oder nicht und dass ich das jederzeit ändern kann. Ja, also nur weil gestern was angenehm war, muss es das heute oder morgen nicht sein. Also hier wird ganz, ganz vieles grundgelegt und da möchte ich jetzt noch einmal eine Lanze brechen. Hedwig, vielleicht sprechen wir dann noch über die anderen Präventionsgrundsätze. Je ja. mehr die wirklich im Alltag verankert sind und je mehr die Kinder das leben dürfen, umso besser sind sie geschützt und gewappnet. Ja, also ein Kind zu entlassen und zu sagen, du, heuer darfst du das erste Mal bei einer freizeitpädagogischen Sache im Sommer mitmachen, aber weißt eh, da unten greift dich niemand an. Das wäre ein bisschen wenig Prävention, wenn dann die letzten 6 Jahre schon irgendwie über meine Gefühle und Grenzen im familiären Bereich drüber gegangen worden wäre. Und dann sind wir dabei, wie die Hedwig gesagt hat, ja, das wirklich auch den Kindern zuzuschieben. Du darfst eh Nein sagen, also sag's gefälligst. Und damit bin ich oder halte ich mich als erwachsene Person raus aus dem Kinderschutz. Ja, und nein. Also Kinder, die sich in Missbrauchsdynamiken befinden, haben es ganz, ganz schwer. Da sollten wir zumindest so viel vorgearbeitet haben, dass sie wissen, sie dürfen sich jederzeit Hilfe holen, bei uns oder bei anderen Personen. Und dass schlechte Geheimnisse nicht gelten etc., aber da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen schon vor.
Nein, gar nicht. Das sind diese 7 wirklich sehr eindrücklichen Botschaften der Prävention gegen sexuelle Gewalt, die Sie hier angesprochen haben. 7 kurze Sätze, die man im Alltag auch ganz ohne große Aufregung leben und umsetzen kann und sollte. Auch Erziehungsstrategien auf der anderen Seite, wenn man so möchte, die Schutz bieten, die Stärkung bieten. Und dazu hat Frau Moser gleich noch eine Verstärkung. Sie meint, vielleicht ist es naiv, aber ich habe bemerkt, dass ein lautes, deutliches Stopp in jeder Sprache verstanden wird. Man müsste das Selbstbewusstsein von Kindern so stärken, dass alles, was sich für sie unangenehm anfühlt, mit einem lauten Stopp oder Nein beendet wird. Sie haben gerade gesagt, Stopp und Nein, wichtig, aber nicht ausreichend, weil es lässt sich auch irgendwie umargumentieren an Nein. Und also das muss schon gelebt sein und internalisiert, wenn man so möchte.
Genau.
Vom Kind eine Gewöhnung, Nein zu sagen.
Ja, aber es geht auch, so wie es Gabriele Rothuber schon gesagt hat, es geht nicht nur darum, dass die Kinder Nein und Stopp sagen, sondern dass es dann auch respektiert wird und nicht überhört wird oder übergangen wird, sondern dass man auch mit Kindern, muss man manchmal über ein Nein eines Kindes auch diskutieren. Ja? Wenn es ums Zähneputzen geht oder um andere Dinge, ums Hausaufgaben machen. Ja? Also es gibt so quasi vernünftige und unvernünftige Neins. Und hier muss man auch als Bezugsperson, als Elternteil einfach manchmal in die Diskussion gehen. Und das ist nicht immer einfach und nicht immer lustig. Da braucht es aber diese Haltung. Und das ist eben eine dieser 4 Botschaften, die wir Kindern vermitteln möchten. Eben, du darfst Nein sagen und es ist wichtig, dass du Stopp sagst, wenn jemand deine Grenzen, das, was dir angenehm ist, überschritten hat. Und vielleicht sage ich jetzt noch 2 andere und wir ergänzen uns dann, Gabriele.
Also Sie müssen sie jetzt auch nicht alle aufzählen, ja, weil wir haben wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer.
Dann mache ich jetzt mal Stopp.
Anfragen und wir kommen sicher noch dazu. Geheimnisse wurden auch schon angesprochen. Gefühle, mein Körper gehört mir. Und da schreibt uns eine Hörerin anonym, vielen Dank für die Sendung. Es ist so wichtig, Kinder von klein auf aufzuklären und zu stärken, so wie es ihre Gäste beschreiben. Ich habe meine ganze Kindheit hindurch sexuelle Übergriffe durch meinen Vater erlebt, der bis heute uneinsichtig ist und nicht versteht, dass er ständig meine Grenzen überschritten und meine sexuelle und psychische Entwicklung massiv beeinträchtigt hat. Sie waren gerade dabei, Grenzen, mein Körper, Berührungen, angenehme, unangenehme. Wenn ich als Kind, bin ich doch ziemlich machtlos. Also zumindest so wie die Hörerin das schildert, ich brauche Unterstützung. Wie kann ich als Angehörige, als in dem Fall Mutter, reagieren, sensibilisiert sein oder werden.
Ja. Das, was die Schreiberin hier anspricht, das ist, was sie erleben musste, eben die Situation, dass leider die meisten Übergriffe bis hin zu schwerem sexuellen Missbrauch im familiären oder im sozialen Nahraum von Kindern passieren, durch Personen, die ihnen sehr nahe sind und denen die Kinder auch vertrauen. Und das macht es für Kinder so schwer, weil sie in einem sogenannten Loyalitätskonflikt gefangen sind. Das ist vielleicht wie im Fall der Frau, die geschrieben hat, der eigene Vater, den ich auch lieb habe, mit dem ich auch schöne Erlebnisse habe, und gleichzeitig übergeht er hier meine Grenzen und ich habe wenig Möglichkeit, mich zu wehren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Kindern vermitteln, wie können sie ihre Gefühle benennen. Ja, das ist so eine Basis generell im Kinderschutz, dass wir Kinder auch ermutigen, Gefühle zuzuordnen. Was macht mich traurig? Wann bin ich wütend? Und Kinder haben auch schon im Kindergartenalter einen irrsinnigen Spaß dran, das auszuprobieren und zu zeigen. Also Gefühle benennen und zuordnen können, genauso wie Berührungen, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann auch zu lernen, dass sie darauf vertrauen können, dass das, möchte ich nochmal unterstreichen, was Gabriele Rothuber vorher gesagt hat, dieses komische Gefühl, wenn ich mich nicht mehr auskenne, wenn sich etwas so kalt zwischen den Schulterblättern anfühlt, Kinder zeigen das dann auch, ja, also auch Ekel oder Verwirrung, und dass wir da dann aufmerksam sind. Und das ist unsere Verantwortung als Erwachsene, da hinzuschauen und auch nachzufragen und als Vertrauenspersonen zur Verfügung zu stehen.
Frau Rothuber, ja?
Ja, genau. Zu den Gefühlen, ja. Ich denke mir, also da wirklich auch sensibel zu sein, den Kindern eine Sprache anzubieten und nicht Gefühle abzusprechen. Und das passiert wirklich ganz, ganz vielen Eltern, ich schließe mich nicht aus, dass man vielleicht mal sagt, wenn ein Kind irgendwie mit dem Dreiradler stürzt und man sagt, man brauchst nicht weinen, ist nichts passiert. Ja, also gerade diese negativen Gefühle, brauchst nicht zornig sein. Ich meine, niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, brauchst nicht glücklich sein. Aber wenn es um diese scheinbar negativen Gefühle geht, dann sprechen wir es ihnen schnell ab, in der Hoffnung, es wird jetzt nicht so groß. Ja? Aber da zum Beispiel zu sagen, du, jetzt hast dich erschrocken, ja? Dann hat das Kind gelernt, das ist Erschrecken. Ja, also so geht das im Alltag eigentlich. Oder mir fällt irgendwo beim Essen ein Joghurt um und ich sage, oh, das ist mir jetzt peinlich, jetzt habe ich den ganzen Tisch versaut. Kann mir da schnell wer helfen, bitte? Hat das Kind gelernt, Erwachsene können über Peinliches sprechen und sie holen sich Hilfe. Ja? Also es geht sehr viel ums Vorleben und nur in zweiter Linie, sage ich mal, um diese Diskussionen, ja, die ja, wie wir eh wissen, einfach auch auf Durchzug geschaltet werden kann. Also es geht ganz viel um unser Vorbild oder dieses Rückenstärken, was wir schon gehabt haben. Wenn Kinder jetzt zum Beispiel von irgendwelchen Verwandten keine Bussis haben wollen und das kommt in den Schulklassen, in denen wir präventiv arbeiten, unglaublich oft vor, dass die Kinder sagen, oh, ich mag das gar nicht, wenn die Oma mich so herknuddelt oder wenn der Papi nach Rauch riecht oder irgendwer einen kratzigen Bart hat. Und ihnen da den Rücken zu stärken und zu sagen, du, Oma, sie hat dich total lieb, aber sie ist schon so groß, sie mag kein Bussi mehr. Vielleicht einigt sie euch irgendwie auf einen Flugbussi oder einen coolen Handschlag. Also da wirklich hinter den Kindern stehen und vielleicht auch einmal ausdiskutieren mit der Verwandtschaft, dass das jetzt nicht unhöflich ist oder wie immer das dann betitelt wird, sondern dass das ganz wichtig ist. Das ist gelebte Prävention im Alltag. Also wirklich zu Menschen, die man lieb hat, Nein sagen zu können und es passiert trotzdem nichts. Ja, also wir haben trotzdem weiterhin eine schöne Verbindung.
Nein sagen ist das Stichwort für unseren nächsten Anrufer. Herr Kainz, einen guten Nachmittag.
Ja, einen schönen Nachmittag zu diesen wichtigen Themen, sage ich. Das Nein sagen, das ist sehr, sehr cool. Nur was absolut wichtig noch für die Kinder wäre, zusätzlicher Input, dass man auch ohne weiteres Nein sagen kann und es hört nicht auf. Und dann ist es wichtig, den Kindern zu sagen, dass man das Kind nicht schuld ist. Das Kind ist definitiv nicht schuld. Es wird meistens dann eine Täterumkehr gemacht vom Täter, der dann sagt, naja, eigentlich bist ja du schuld, weil du hast mich verführt. Da ist den Kindern die Hilfestellung zu geben, du bist nicht schuld. Und wenn es nicht aufhört, dann musst du zu jemandem gehen, der dir helfen kann, der mächtig ist. Und das ist eine recht sehr wichtige Sache. Und die zweite Sache, die ich noch dazu sagen möchte, besonders in den Volksschulen ist sehr, sehr wichtig, eine Tätervorbeugung auch, weil so grausam es klingt, in den Schulen haben wir leider auch schon die ersten Täter sitzen. Natürlich unabsichtlich, aber sie entwickeln sich daraus. Und da ist es sehr, sehr wichtig, was ich schon öfters gehört habe, dieser Konsens, diese Berührungen zu erklären, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Aber Gratulation zu der tollen Sendung und es gehört viel mehr gemacht. Leider muss ich auch sagen, werden in Österreich Präventionsprojekte in Schulen heute nicht gerade unbedingt gefördert. Das muss man auch dazu sagen.
Das klingt, als hätten Sie darum einmal angesucht. Oder würden sich damit
auskennen? Ich unterrichte in Volksschulen Präventionsprojekte, jawohl. Und ich weiß, dass da viele Stolpersteine gibt. Ja, also genau. In dem Moment, wo sie sagen, in den Volksschulen, ich bin Sexualpädagoge, machen die meisten Eltern einen Rückwärtssalto und wollen gerne Selbstverteidigungskurse haben, wo ich dann sage, ein Kind bis zum 14. Lebensjahr kann sich gegen einen Erwachsenen definitiv nicht wehren, egal was es für Kampfsport kann, weil ich unterrichte auch Kampfsport. Das ist dann immer ganz erstaunlich. Ja. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es endlich wieder mal publik gemacht wird, dass es solche Thematiken gibt. Und die sehr wichtig.
Ja, danke, danke, Herr Ganz. Ich glaube, wir kennen uns, gell?
Wir kennen uns, ja. Ich wollte jetzt direkt reingrätschen. Hallo, servus.
Super. Genau. Na, Sie haben da eh noch ein paar Sachen gesagt. Also diese Schuldumkehr, die funktioniert halt blöderweise bei Kindern super, ja. Gell? Also Kinder fühlen sich ja auch schuldig, wenn sie geschlagen werden, weil ich bin ja schuld, weil ich einen Vierer nach Hause gebracht habe, oder ich bin schuld, weil sich die Eltern trennen. Also das ist ja etwas, was leider sehr, sehr gut funktioniert. Und da müssen wir auch präventiv mit Ihnen darüber reden. Und ich glaube, was auch noch unglaublich wichtig ist, das soziale Umfeld der Kinder.
Richtig.
Eben weil sich Kinder alleine vielleicht Hilfe holen können, aber dann kommen sie an Erwachsene und wir wissen, sie haben 5 bis 7 Anläufe, bis ihnen geglaubt wird. Ja, dann kommen sie an Erwachsene und sagen, na, das glaube ich nicht, den kenne ich so gut, das hast du eingebildet.
Das und gerade auch hartnäckig bleiben.
Ja, genau, gerade auch in den Bildungseinrichtungen ist es uns sehr, sehr wichtig, zumindest eine Erstinterventionsmöglichkeit. Ja? Also, dass die nicht nur präventiv wissen, was sollte ich tun, sondern die Kinder sitzen in den Klassen, die sitzen in den Kindergärten. Also man geht von so hohen Fallzahlen aus, dass es eigentlich unglaublich wichtig wäre, dass Pädagoginnen Bescheid wissen, was ist ein vager Verdacht, was tue ich damit, den sollte ich zumindest protokollieren, ich soll mich beim Kinderschutzzentrum melden. Und wann ist es aber auch so, dass ich eine Gefährdungsmeldung machen muss, weil dazu bin ich gesetzlich verpflichtet. Ja.
Vollkommen richtig, also da fehlt noch viel Nacharbeit und deswegen bin ich froh, dass es die Möbel gibt, sage ich jetzt einmal, oder andere Institutionen, so wie meine.
Genau. Mehr als 30 Kinderschutzzentren in Österreich, an die man sich wenden kann. Und das ist eben auch wichtig, wann mache ich das? Und wo kriege ich eine Fachberatung durch ExpertInnen in den Kinderschutzzentren, wo ich mich selber als Pädagogin beraten lassen kann, was tue ich, wenn es hier zu Grenzverletzungen unter Kindern kommt oder wenn ich mir nicht sicher bin, wie die Kollegin hier umgeht. Und ich denke, jetzt ist was ganz Wichtiges gesagt worden, dieses hol dir Hilfe, wenn dich was belastet, aber eben auch als einen Vertrauensraum zu schaffen, wo Kinder Feedback geben können. Das ist eine ganz wichtige Sache, die jetzt angesprochen wurde.
Schlechte Geheimnisse, Begriffe für da unten und ein selbstbewusstes Nein. Punkt 1 dreht sich heute um Möglichkeiten und Maßnahmen, Strategien, Kinder gegen Missbrauch, gegen sexuelle Übergriffe zu schützen. Gäste sind Hedwig Wölfel von der Kinderschutzorganisation Die Möwe und Gabriele Rothuber von der Salzburger Fachstelle Selbstbewusst. Und am Telefon erreicht hat uns Herr Dr. Wolf. Einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Bitte, Sie sind auf Sendung.
Ja, mein Name ist Dr. Wolf und ich habe 21 Jahre für die Wiener Kindergärten als Psychologe gearbeitet, bin jetzt in Pension und verfolge die Diskussion mit großem Interesse. Und ich finde es auch, wie der Kollege, der Volksschullehrer vorher gesagt hat, dass das ganz ein wichtiges Thema ist. Und ich war sehr begeistert, wie gesagt wurde, dass mit den Eltern sehr viel gearbeitet werden sollte oder dass die Eltern informiert werden sollten. Und jetzt am Schluss ist aber auch gekommen, dass auch das pädagogische Fachpersonal unterstützt gehört. Und in meinem Fall war das, und es ist auch jetzt noch so, leider ist das in der ganzen Diskussion um diesen Missbrauchsfall in einem Wiener Kindergarten untergegangen, dass zum Beispiel im Rahmen der MA10 es eine Gruppe von 12 Psychologinnen gibt, die für diese Belange auch zuständig sind. Das heißt, man kann im Kindergarten, wenn Eltern unsicher sind, kann man auch diese Psychologinnen kontaktieren und ich bin sehr, sehr oft kontaktiert worden, habe viele Elternabende gemacht, aber habe auch regelmäßig mit den Kindergartenpädagoginnen diese Thematik durchgearbeitet, weil ich den Eindruck habe, es sind nicht nur die Eltern, die verunsichert sein können, sondern auch das pädagogische Fachpersonal. Und ich glaube, dass da auch sehr, sehr viel zu tun ist. Und sehr oft weiß man nicht, dass es innerhalb auch der Institution, so wie in der Schule, die Schulpsychologie, auch zum Beispiel bei den Wiener Kindergärten, auch Psychologinnen gibt, an die man sich wenden kann.
Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Vielen Dank. Information, ganz wichtig zu wissen, wohin man sich wenden kann. Wir haben es kurz angesprochen, ganz wichtig, auch für die Pädagoginnen und Pädagogen. Ein konkreter Hilferuf unter Anführungszeichen erreicht uns von einem Hörer, Herr Christoph. Die Tochter einer Bekannten wird von einem Buben der Kindergartengruppe zwischen den Beinen angefasst. Die Mutter bringt das Thema mit dem Vater des Buben und mit den Kindergartenpädagoginnen zur Sprache. Aussage des Vaters: Das sei ja wohl normal. Betroffenes Schweigen der Kindergartenpädagoginnen, Mutter alleinstehend, verzweifelt. An wen kann sie sich um Hilfe wenden?
Das danke nochmal. Also es geht hier einfach auch um Fachberatung. Ja? Man kann in zum Beispiel Kinderschutzzentren in ganz Österreich, in verschiedenen Präventionsorganisationen sich hier selbst beraten lassen. Und zwar sowohl als Elternteil als auch, und das ist uns ganz wichtig, als Pädagogin. Und wir fordern hier auch wirklich Schulungen, weil leider in den pädagogischen, leider auch in den psychologisch-medizinischen Ausbildungen wenig über Kinderrechte, über Kinderschutz, über Meldepflichten hier vermittelt wird. Und es bräuchte aus unserer Sicht in allen diesen Institutionen nicht nur Kinderschutzkonzepte, sondern auch Personen, sogenannte Kinderschutzbeauftragte, die speziell geschult sind, damit sie für die Kolleginnen beratend zur Seite stehen und die auch wissen, aha, dort gibt es das Kinderschutzzentrum, hier gibt es Selbstbewusst, hier gibt es diese Einrichtungen, die uns auch weiterhelfen können durch einen externen Blick, wie gehe ich denn damit um? Und das würde schon ganz, ganz viel bringen im pädagogischen Alltag, um hier eben auch den KollegInnen, die ja im Alltag mit Kindern arbeiten, in Kindergärten, Schulen, wo auch immer, auch im Freizeitbereich natürlich, hier einfach auch den Rücken zu stärken, mehr Sicherheit zu geben.
Ganz klares Miteinander, der Appell ans Miteinander, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Unsere Hörerin Frau Barbara schreibt uns: Ich wurde weder von meinen Eltern aufgeklärt, noch habe ich meinen Sohn aufgeklärt. Ich habe mir als Kind den Brockhaus genommen, dort die Abbildungen angeschaut. Meinem Sohn habe ich einfach nur ein Aufklärungsbuch in die Hand gedrückt. Er hat es weggelegt, richtig gesprochen haben wir nie. Irgendwann durch Freunde erfährt man dann eh, wie alles funktioniert. Eltern bräuchten in der Schule oder schon im Kindergarten einen Aufklärungsunterricht, um das Sprechen über da unten unter Anführungszeichen einfacher zu machen. Ich merke gerade, dass es mir immer noch schwer fällt, darüber zu sprechen. Und jetzt bin ich 65, schreibt Frau Barbara ganz, ganz offen. Ja, das ist das, was Sie, Frau Rothuber, ganz am Anfang auch angesprochen haben, die Verunsicherung der Eltern. Das auch betrifft, damit ich noch ganz kurz noch ein E-Mail dazu vorlesen darf, die Frau Bettina, sie schreibt: Was tun, wenn ein Kind nicht fragt, nicht wissen will und über das Thema zu sprechen ablehnt?
Ja, dann da darf ich mich bitte wieder kurz einschalten. Also der erste Beitrag von der Dame, die 65 Jahre alt ist, also sie hat das auch selber geschrieben, da möchte ich nur sagen, also die Generation, die jetzt Kind ist, die wächst mit ganz anderen Einflüssen auf. Ja, also ich möchte jetzt nur das Thema Pornografie und Smartphone hier ganz kurz in die Runde werfen. Nach unserer Erfahrung gibt es eigentlich keine dritten, vierten Klassen Volksschulen mehr, wo das nicht wirklich massives Thema ist. Und damit werden die Kinder durchaus alleine gelassen, weil man es als Eltern nicht wahrhaben möchte, weil man keine Medienkompetenz sich als Volksschullehrer oder Lehrerin aneignen konnte, weil das auch für Erwachsene total schwierig und peinlich sein kann, darüber zu sprechen. Und viele, viele Kinder haben den Erstzugang zur Pornografie, bevor sie einen altersadäquaten, liebevollen Aufklärungsunterricht in der Schule genossen haben oder ein Gespräch oder Gespräche mit den Eltern geführt haben. Also hier auch noch einmal der Appell ganz, ganz dringend an die Eltern:
machen Sie Sexualerziehung von Anbeginn, dann ist es auch nicht krampfig, dann ist es auch nicht peinlich, dann braucht man nicht mit einer 11-12-Jährigen erstmals über die Periode zu sprechen oder mit einem 14-Jährigen über ein Kondom. Das wollen sie nicht mehr von uns hören. Ja, und die Kinder, die scheinbar nicht fragen, haben wir auch in den Workshops sitzen, die wissen halt einfach, wo sie sich die Antworten sonst herholen können. Die haben vielleicht gemerkt, ui, das ist den Eltern jetzt irgendwie peinlich oder unangenehm, oder die haben größere Geschwister, die da irgendwie auch miterziehen. Also wir vergleichen es ein bisschen mit der Verkehrserziehung, wo wir auch nicht warten würden, bis das Kind sagt, du, Mami, was heißt denn die rote Ampel oder die grüne Ampel? Sondern wir glauben, es ist wichtig, dass wir auch, wenn sie nicht fragen, ihnen erklären, wie der Straßenverkehr funktioniert, dann kommt später einmal die Mopedprüfung, die Autoprüfung. Und so sollte es auch ein Begleiten sein. Dann kommen sie auch lange mit Fragen zu uns. Ja? Je früher wir beginnen, umso weniger peinlich ist es für alle Beteiligten.
Das ist so unser Appell. Das möchte ich total unterstreichen. Und es ist auch erlaubt, als Eltern aktiv nachzufragen. Nicht nur nachzufragen, wie geht's dir, sondern auch nachzufragen, was schaust du da gerade an am Handy? Zeig mir das mal. Ja? Und Kinder zeigen dann, also gerade Jugendliche, ihr Instagram-Account her oder wie auch immer. Und da kann man auch über sowas ins Gespräch kommen. Und wichtige Botschaft ist auch noch, niemand von uns ist perfekt und fehlerlos. Also wir haben vorher schon gesagt, 80% des Lernens ist Nachahmung. Also wir sind auch einfach als Erwachsene, als Eltern gefordert, Vorbild zu sein. Und Kinder schauen sehr genau, schaffen es Eltern, sich zu entschuldigen? Was haben die denn für eine Konfliktkultur? Kann man einfach auch sagen, ui, ich habe jetzt einfach einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, dass ich dich angebrüllt habe, wie auch immer. Also dieses Zeigen, es ist nicht alles richtig, was andere tun, auch nicht, was Erwachsene oder andere Autoritätspersonen wie Lehrer, die Ärztin oder wer auch immer sagt oder tut, und das besprechbar machen.
Dazu hat uns ein Hörer geschrieben, was er erlebt hat mit seinem Bruder. Er schreibt, es tut gut und gleichzeitig weh, hier zuzuhören, denn ich bin 57, wurde unaufgeklärt erzogen, später als Jugendlicher von meinem Bruder wiederholt schmerzhaft vergewaltigt und zu Dingen gezwungen, die ich nicht wollte. Der Missbrauch im Alter von 12 tangiert heute buchstäblich alle Lebensbereiche, insbesondere weil ich ihn nie benenne und erst viel später darüber sprechen konnte. Mittlerweile geht es halbwegs, aber meine Sexualität ist und bleibt verkorkst. Und jetzt bin ich zu alt, um noch Dinge zu korrigieren oder nachzuholen.
Danke. Ich möchte nur darauf danke für Ihren Mut, das hier mit uns zu teilen. Und ich möchte Ihnen nur sagen, Sie sind nicht zu alt. Sie können sich einfach Hilfe holen und das mit einem Psychotherapeuten oder in einer Organisation besprechen, wo Sie Vertrauen finden. Und es gibt einfach hier auch in Ihrem Alter die Möglichkeit, sowas zu verarbeiten und zu einem besseren Körpergefühl zu finden.
Was er auch angesprochen hat, der Hörer, danke Frau Wölfel, ist die Gewalt von Jugendlichen untereinander.
Ja, das ist einfach ein Problemfeld, das wir jetzt auch post-Covid, sage ich, noch einmal verstärkt sehen, weil Jugendliche hier auch behindert waren, quasi in ihrem sozialen Erfahrungslernen, im Ausprobieren, im Austausch. Das wurde durch einfach diese Distanzregelungen der letzten Jahre auch ein Stückchen angestellt. Und es gibt einfach vermehrt, beobachten wir jetzt, Situationen, wo einfach hier unter Jugendlichen vor allem Übergriffe oder Grenzverletzungen passieren, bis hin zu Date-Rape, wo es ganz wichtig wäre jetzt...
Was ist das? Würden Sie das kurz erklären?
Ja, dass man einfach zuerst, Gabriele Rothuber hat auch schon dieses wichtige Wort Konsens oder einvernehmlich, ja, man verabredet sich, trifft sich vielleicht eh über die sozialen Medien, lernt sich kennen und dann geht's einem von den beiden Jugendlichen, seien es zwei Burschen, Mädchen, wie auch immer, auch zu schnell. Und es werden Dinge von einer Person gefordert, wo die andere sagt, das will ich eigentlich noch gar nicht. Und dann wird es so schwierig. Und hier kann es eben zu bis hin zu Vergewaltigungen, zu schweren Übergriffen kommen. Und hier wäre es so wichtig, jetzt mit Sensibilisierungskampagnen, mit Aufklärung, auch aber was den digitalen Raum betrifft. Es gibt in Österreich die Organisation Safer Internet, andere sind vielleicht im Entstehen. Aber dass wir Erwachsene, die diesem riesigen virtuellen Raum auch oft hilflos gegenüberstehen, auch neugierig bleiben dieser Welt unserer Kinder gegenüber, in der sie sich bewegen. Und hier auch, so gut wir es halt schaffen, Hilfestellung geben. Und was meinst du noch, Gabriele?
Ich wollte gerade sagen, Frau Rothuber, ja. Sie arbeiten ja auch viel mit Jugendlichen, mit jungen Menschen aller Altersgruppen. Wie geht es Ihnen in diesen Workshops mit Jugendlichen?
Ja, also das Wort Konsens ist absolut angekommen. Die Verunsicherung auf beiden Seiten ist groß, weil ja dann doch auch der Einfluss der Bilder, der Pornografie, die sie gesehen haben. Aber ja, einen geschützten Raum aufzumachen und ihnen auch da was dagegen zu halten, das ist auf jeden Fall unglaublich wichtig in der Sexualpädagogik wie auch in der Pädagogik ohnehin. Und ich möchte noch kurz auch erwähnen, dass ein Hörer hat es eh angesprochen, dass ganz viel auch schon grundgelegt wird. Viele, ich glaube, um die 30% der erwachsenen männlichen Missbrauchstäter geben auch zu oder geben an, schon sehr früh sexuell übergriffig gewesen zu sein und es habe sie niemand gestoppt. Und ja, das kann im Jugendalter sein, es kann aber auch in der Volksschule oder im Kindergartenalter sein. Und da ist es unglaublich wichtig, dass pädagogisches Personal so gut geschult ist, dass sie erkennen können, ist das Spaß? Ja, Beispiel, zwei fünfjährige Buben zeigen sich den Popo, lachen dabei, das ist Spaß. Oder in der Volksschule, das Abmessen des Penis mit dem Geodreieck in der Pause ist nach wie vor top aktuell. Ist das Spaß? Und wo kippt es? Und da ist es so wichtig zu intervenieren und richtig zu intervenieren, ja, und auch als Team geschlossen dahinter zu stehen, weil ich dann natürlich auch ganz anders den Eltern, den verunsicherten Eltern argumentieren kann. Das und das ist bei uns erlaubt, wir schauen drauf und sexuelle Übergriffe unter Kindern können überall passieren, wo Kinder zusammenkommen. Das ist kein Qualitätskriterium einer Einrichtung, sondern es geht dann darum, wie geht man damit um, und das ist eben ganz wichtig, da an einem Strang zu ziehen, damit eben sich dieses Muster, sich über sexuelle Handlungen mächtig zu fühlen, sich nicht eingelernt wird. Ja, und wir sprechen im Kleinkindalter von übergriffigen und betroffenen Personen oder Kindern. Ja, da sprechen wir nicht von Opfern oder Tätern. Aber ja, es kann den Ausgang nehmen. Ja, nämlich wenn ich keine Grenzen aufgezeigt bekomme, dann glaube ich schon, das passt schon. Die schauen eh alle ganz verstört irgendwie weg oder peinlich berührt. Und auch das betroffene Kind merkt, aha, das muss man sich anscheinend gefallen lassen. Also hier auch wirklich ein Appell an die Eltern, fragen Sie die Kinderbetreuungseinrichtungen, haben Sie ein Konzept, haben Sie zumindest ein sexualpädagogisches Konzept, dass Sie wissen, wie Sie mit solchen Dingen umzugehen haben. Und im besten Fall haben Sie natürlich sogar ein Kinderschutzkonzept und machen sich nicht erst dann auf den Weg dorthin, wenn es gesetzlich verpflichtet wird, sondern jetzt ohne Anlassfall, dann hätten sie es um einiges leichter.
Ganz kurz ergänzen möchte ich noch, wir empfehlen hier einfach auch in der Einrichtung partizipativ, das heißt gemeinsam mit den Kindern zu schauen, wie wollen wir denn miteinander umgehen? Ist es in Ordnung, wenn jemand ausgeschlossen wird aus der Gruppe? Oder wie geht's mir denn, wenn mich andere ständig schubsen oder eben auch angreifen, in meine Unterhose hineingreifen? Und wie gehen wir, wollen wir damit umgehen? Das heißt, Kinder mit den Kindern gemeinsam Verhaltensregeln auch zu besprechen, zu erarbeiten, zu üben und auch das Feedback dazu zu geben und zu sagen, das haben wir uns ausgemacht, das ist nicht in Ordnung, so wollen wir hier nicht miteinander umgehen.
Das braucht Ressourcen, das braucht ausreichend personelle, finanzielle Ressourcen, es braucht aber auch vielleicht wahrscheinlich ein bundesweit geltendes Kinderschutzgesetz. Es braucht definitiv vorgeschriebene Überprüfungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, eine zentrale Prüfstelle, das fordern Kinderschutzorganisationen wie die MöWE, zum Beispiel aber auch die Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft. Aufgeklärte Eltern, die sensibel und sachlich informieren, Kinder, die Namen haben für ihre Geschlechtsorgane. Es gibt Möglichkeiten, Kinder gegen Missbrauch zu stärken. Das war heute unser Thema in Punkt 1. Herzlichen Dank an Hedwig Wölfel und Gabriele Rothuber für das Kommen.
Herzlichen Dank.